Strom zum Anfassen. Spannende Einblicke in die Welt der Elektrizität. Ein Podcast von 50 Hertz. Moderation Volker Gustedt.
Willkommen zu einer weiteren Folge Strom zum Anfassen, der Podcast mit Herz und Hirn. In dieser Folge geht es um dieses hier. Genau, es geht um den Wind. Besser gesagt um die Windenergie. Inzwischen mehr als ein Viertel der gesamten Stromproduktion in Deutschland leisten Windkraftanlagen auf dem Meer und an Land. Das ist mehr als alle Braun- und Steinkohlekraftwerke zusammen. Die Geschichte der Windenergie ist atemberaubend. Es ist eine Geschichte von Windmachern und Himmelsstürmern. Und wo die Windkraft heute technisch und auch als Industriebranche insgesamt steht, darüber spreche ich mit Henrich Quick. Er leitet bei 50 Hertz den Bereich Offshore. Das heißt, sein Bereich ist dafür zuständig, den auf der Ostsee erzeugten Windstrom zuverlässig an Land zu bringen. Und er arbeitet an Projekten, das Gleiche auch für die Nordsee zu realisieren. Herzlich willkommen, Henrich.
Vielen Dank für die Einladung.
Jetzt mal vorneweg gefragt an dich. Du hast 1990 angefangen zu studieren, Physik nämlich. Und hättest du damals gedacht, dass Windkraft einmal so rasanten Aufschwung erleben würde und dass du persönlich dich aber mit Windenergie beschäftigen würdest beruflich?
Nein, das war mir damals überhaupt nicht klar. Da waren Windkraft, waren Windmühlen, wenn man zum Urlaub in die Niederlande fuhr, dann sah man da ein paar putzige kleine Dinge am Wegesrand stehen und hat die vielleicht nochmal bei etwas schlechterem Wetter, wenn man nicht an den Strand ging, besucht und sich die dann angeschaut. Aber dass das eine wichtige Baustein unserer Energieversorgung wird, war mir völlig unklar.
Viele von euch können sich das ja wahrscheinlich gar nicht mehr vorstellen. Eine Landschaft ohne Windkraftanlagen. Okay, wenn ihr in Bayern wohnt oder in Teilen Baden-Württembergs, dann könnt ihr euch das vorstellen. Aber anderswo in Deutschland gehören Windkraftanlagen inzwischen ganz normal zu unserem Landschaftsbild dazu. Technologien sind immer mit bestimmten Pionieren verknüpft, die sie voranbringen. Und so ist es tatsächlich bei der Windkraft auch gewesen. Und ich persönlich, bin ja auch nicht mehr der ganz Jüngste, habe auch eine kleine persönliche Verbindung damit, die sehr weit zurückreicht.
Die Idee, mit Hilfe von Windrädern Strom zu erzeugen, ist nicht neu. Die ersten erfolgreichen Versuche hat es bereits am Ende des 19. Jahrhunderts in Dänemark gegeben. Einzelne Tüftler haben unser nördliches Nachbarland zum Vorreiter in Sachen Windkraft gemacht. So war es auch 1975 an der alternativen TWIND-Schule in Westjütland. Dort hatten Lehrer und Schüler eine verrückte Idee und bauten gemeinsam mit Freiwilligen aus dem Dorf innerhalb von 3 Jahren aus Second-Hand-Bauteilen das lange Zeit größte Windrad Europas. TWIND-Kraft produziert seit dem 26. März 1978 fast ununterbrochen Strom für die Schule und die umliegende Gemeinde. Rund 1000 Megawattstunden pro Jahr. In Deutschland dagegen ging es erst viel später los. Mir persönlich sind die Anfänge der Windenergie in Deutschland noch aus den ersten Jahren meiner Berufstätigkeit vertraut. Nach meinem Abitur hatte ich bei unserer örtlichen Lokalzeitung ein Redaktionsvolontariat bekommen. Und ich durfte zusammen mit meinem ein paar Jahre älteren Ausbilder bald eine Sonderseite zum Thema Windkraft realisieren. Die Chefredaktion ließ uns beiden jungen Ökospinner gewähren. Das Thema war ja ohne politische Relevanz, dachte man. Anlass für die Reportage war die feierliche Inbetriebnahme der damals größten Windenergieanlage der Welt am 4. Oktober 1983 auf dem Kaiser-Wilhelm-Koog in der Elbmündung. Der Name dieses Ungetüms? Grovian, große Windenergieanlage. Grovian hatte eine elektrische Leistung von 3 Megawatt auf dem Papier. Das war damals Weltrekord. Entstanden war das Forschungsprojekt als eine Art Beruhigungspille für die Anti-Atomkraft-Bewegung. Die Marschrichtung war klar. Vom damaligen SPD-Forschungsminister Hans Matthöfer ist der Satz überliefert: Wir wissen, dass es nichts bringt. Aber wir machen es, um den Befürwortern der Windenergie zu beweisen, dass es nicht geht. Und Oh Wunder, es ging auch nicht. Technisch war Grovian ein Flop. Nach nur 420 Betriebsstunden wurde die Anlage 5 Jahre nach Inbetriebnahme wieder abgerissen. Zu den Konstruktionsfehlern gehörte unter anderem, dass Grovian ein Zweiflügler war, unrund lief und alle Bauteile viel zu schwer waren. Hätte es damals nicht das Reaktorunglück von Tschernobyl sowie einige hartnäckige Unternehmer und Politiker gegeben, die Windkraft hätte sich wohl niemals von diesem Rückschlag erholt. Ihr Siegeszug um die Welt wäre vielleicht ausgeblieben. 2 Pioniere sollte man besonders erwähnen. Den Dänen Peder Hansen aus Aarhus und den Ostfriesen Alois Wobben. Sie sahen in der Windkraft die Zukunft der Energieversorgung und bewiesen mit kleinen, zu Windparks gebündelten Anlagen, dass die Technik funktioniert. Hansen gründete Vestas, Wobben Enercon. Beide Unternehmen spielen noch heute in der ersten Liga der führenden Windkraftanlagenhersteller der Welt mit. Seit diesen Kindertagen hat die Windenergie in vielen Ländern einen rasanten Aufschwung erlebt. Ihre installierte Leistung weltweit liegt heute bei über 700 Gigawatt. Die meisten Windräder erzeugen in China und den USA Strom, gefolgt von Deutschland und Indien. Die Großwindkraftanlage auf dem Gelände des internationalen Schulzentrums TWINT produziert übrigens weiterhin emsig Strom. Sie ist unverwüstlich. Im Sockel befindet sich eine kleine Ausstellung mit Fotos zur Entstehungsgeschichte und zum Bau der Anlage. Wer im Sommer zum Urlaub an die dänische Westküste fährt, kann also einen kleinen Abstecher einplanen. Mit dem Auto von Hamburg aus Richtung Norden passiert man dann auch die Gegend, in der etwas holprig die Geschichte der Windenergie in Deutschland begann. Der Windenergiepark Westküste am Kaiser-Wilhelm-Koog ist der älteste in Deutschland. Windräder verschiedener Generationen sind hier zu sehen. Die gesamte Landschaft ist heute von der Windenergie geprägt. Viele würden sagen, verschandelt. Über 800 Windräder mit einer Gesamtleistung von fast 2 Gigawatt drehen sich allein im Landkreis Dithmarschen, der sich zwischen Elbmündung im Süden und der Halbinsel Eiderstedt im Norden erstreckt. Nirgendwo in Deutschland müssen sich Windrad, Mensch und Schaf auf so begrenztem Raum miteinander arrangieren. Statistisch teilen sich jeden Quadratkilometer Land hier 0,6 Windräder, 43 Schafe und 94 Menschen.
Ja, Henrich, lass uns nochmal über diesen Grovian sprechen. Ich hatte es ja erwähnt hier in dem Einspieler. Warum ist ein Windrad mit 2 Flügeln ein Konstruktionsfehler? Warum nimmt man heute 3 Flügel? Warum nicht 4 Flügel wie die alten Windmühlen oder gar 5 Flügel?
Die vielen Flügel haben den Vorteil, dass man ein hohes Drehmoment hat. Und das sieht man zum Beispiel bei dieser Western-Windmühle, die als Wasserpumpe oft eingesetzt wird, heute auch noch. Die läuft nämlich von ganz alleine an, da braucht man nichts, um die zu starten.
Welche Wasserpumpe? Sorry?
So Western-Windmühlen.
Ach so, im Western-Film. Die so Ja, okay.
Wasserpumpen. Also für Viehtränken ist das normalerweise. Werden die heute auch noch eingesetzt, gerade in Australien oder im Mittleren Westen. Die haben aber den Nachteil, dass wenn viel Wind weht, man nicht so effizient den Wind ausbeuten kann. Da sind weniger Flügel viel besser. Und jetzt kann man überlegen, sind 1, 2, 3 oder 4 Flügel optimal? 1 Flügel ist doof, weil das ist dann ganz unsymmetrisch.
Gibt's aber auch, ne?
Gibt's
hab ich auch schon mal gesehen.
Die sind aber sehr schwierig zu handhaben, sind sehr laut und auch mechanisch extrem anspruchsvoll. Deswegen baut man das nicht. Die 2 Flügler haben den Nachteil, dass zweimal während der Umdrehung das Windrad ja in den Schatten oder der Rotor sozusagen in den Schatten dann des Turms eintritt und dadurch dann unsymmetrische Belastungen auftreten. Und diese sehr ungleichmäßige Belastung, die ist halt sehr anspruchsvoll für die Mechanik und führt zu kürzeren Lebensdauern bei den 2 Flüglern. Und auch die müssen sich viel schneller drehen, was wiederum die Windräder lauter macht.
Das war auch wohl das Problem bei dem Grovian, ne, dass es diese ständigen Vibrationen sozusagen erzeugt hat und das ja zu Schäden auch am Getriebe und an dem Turm und so weiter geführt hat.
Genau, diese Belastung hat man völlig unterschätzt. Auch weil die Anlage viel zu groß war für das, was man damals technisch beherrscht hat. Und ein 3-Flügler ist der gute Kompromiss. Man hat nicht zu viele Flügel, aber man hat eine gleichmäßige Belastung des Rades. Das ist ausgeglichen in der Kraftübertragung Und mehr Flügel machen dann auch keinen Sinn mehr und werden dann nur teurer, weil man einfach mehr Material verbraucht. Und deswegen gibt's eigentlich fast nur noch Windräder mit 3 Flügeln. Und ich finde, die sehen auch schick aus.
Ja, das ist sicherlich Geschmackssache. Es gibt bestimmt viele Leute, die sagen, Windräder sind des Teufels, das wollen wir sowieso gar nicht in der Landschaft haben. Aber es ist so tatsächlich, wenn wir durch die Landschaft fahren, durch die Gegend fahren, wir sehen nur Windräder mit 3 Flügeln. Ab und zu mal so ein kleiner Exot dazwischen mit 2 Flügeln, aber das ist dann schon etwas irritierend. Und zwar gilt diese Regel ja für Windkraftanlagen auf dem Meer und an Land. Das ist sozusagen das Gleiche. Du bist ja jetzt Experte fürs Meer. Gibt es denn irgendwelche technischen Unterschiede zwischen Windkraftanlagen, die auf dem Meer installiert werden und solchen, die an Land installiert werden? Vielleicht fangen wir erstmal mal so bei den Größenordnungen an und dann können wir nochmal drüber sprechen, was passiert denn sozusagen bei den Fundamenten?
Ja, auf See ist in der Regel mehr Wind. Deswegen lohnt es sich auch, Anlagen zu bauen, die größer sind. Die aktuelle, sozusagen größte Windkraftanlage, die auf See verbaut wird, bewegt sich zwischen 10 und jetzt 14, 15 Megawatt je Anlage auf See. An Land sind die größeren Anlagen irgendwo zwischen 5 und 7 Megawatt, weil da meistens etwas weniger Wind weht und dann ist ein kleineres Windrad besser geeignet, um für das Windangebot die optimale Ausbeute zu erzielen. Das ist einer der großen Unterschiede. Der andere ist, dass ich natürlich auf See Salzwasser habe und damit alle Komponenten viel größerem Verschleiß, Stress ausgesetzt sind durch Salzwasser, Korrosion oder dass ich sie entsprechend abdichten muss, damit das Salzwasser da nicht eindringt.
Und ein Unterschied natürlich auch, an Land kommt man sehr schnell hin mit dem Fahrzeug. Auf dem Meer muss man mit dem Boot hinfahren oder kann man auch mit dem Hubschrauber auf die Windräder, kann man da landen mit dem Hubschrauber auf den Windkraftanlagen?
Ja, landen kann man meistens nicht, aber man übersetzt sozusagen entweder eben von einem Schiff aus oder vom Hubschrauber, in dem man dann abgeseilt wird. Und hinten auf den Windrädern ist oft so ein kleiner Korb zu erkennen. Das ist so ein Gatter, auf das man dann vom Hubschrauber aus abgesetzt werden kann als Techniker.
Und sieht von unten so aus wie ein kleines Gatter, aber das ist schon die Dimension eines Einfamilienhauses mit so einem Vorgarten so.
Genau, das ist, wenn man dann oben ist, dann doch erstaunlich groß, aber von unten aus ist das halt 100 Meter entfernt und dann wirkt das winzig. Und deswegen, du hast gesagt, die Windräder sind eben weit, weit draußen. Die kann man nicht so schnell erreichen, deswegen ist ein bisschen mehr an Technik auch doppelt verbaut oder alles ein bisschen stärker ausgelegt, dass die nicht so schnell kaputt gehen, denn jede Reparatur ist immer viel aufwendiger, als wenn man das an Land machen würde.
An Land kann man die Windräder ja relativ simpel, sagen wir mal, im Erdboden verankern. Auf dem Meer ist es ein bisschen schwieriger. Da haben wir ja erstmal das Wasser darunter und dann haben wir einen Untergrund, der auch nicht so ganz leicht ist wie an Land. Mit was für Herausforderungen, Problemen hat man denn auf dem Meer zu tun, wenn es darum geht, die Gründung dieser Windkraftanlagen zu machen?
Ja, das hängt auch sehr stark davon ab, wo man sich bewegt. Es gibt Gründungsstrukturen, die sind in Gewässern, da ist ganz viel Strömung. Das heißt, da hat man oft die Herausforderung, dass die Strömung dann an der Fundamentstelle Ausspülung, also Kolkung vornimmt, nennt man das in der Fachsprache. Kennt man so, wenn man am Strand ist, den Fuß mal so ins Wasser stellt, bei einem Strand, der Wind und Welle hat, dann sinkt der Fuß so ganz langsam in das Wasser ein. Und das will man natürlich bei einem Windrad, das ein paar hundert Tonnen wiegt, nicht haben.
Das wäre eine schöne Meldung für die Medien. Ein Windrad, das so ganz langsam so absackt und im Meer verschwindet.
Ja, ist für den Investor natürlich nicht ganz so schön. Und uns geht dann auch Stromerzeugung verloren. Deswegen macht man das schon ordentlich und muss sich eben überlegen, wie kann ich eine ausreichend tiefe Schicht erreichen, dass ich da genügend Halt habe, der dagegen hält. Und wie verhindere ich auch, dass es Ausspülen durch ein bisschen Veränderung der Stromflüsse, also des Wasserstroms um das Windrad herum.
Du hast die Ostsee und die Ostseestrand erwähnt. Wir sind da am Strand, halten den Fuß hin, da ist Sand und dann wird der umspült. Aber wenn man rausgeht aufs Meer, da ist da am Grund nicht immer nur Sand. Da sind auch Steine, da ist komischer Schlick. Mit was für Untergründen haben wir es denn in der Ostsee zu tun? Über die Nordsee können wir danach nochmal sprechen.
Ja, die Ostsee ist, was den Untergrund angeht, anspruchsvoller. Dafür hat man in der Ostsee seltener Strömungen. Deswegen, dieses Strömungsphänomen, das gibt es in der Ostsee eher nicht oder ist viel weniger anspruchsvoll im Design. Aber die Ostsee hat eigentlich immer den Boden, den man gerade nicht haben will.
Und also wir haben sogar, wie dick ist, wenn da so eine Schlammschicht ist?
Ja,
wie dick ist die denn da zum Beispiel?
Wir haben einen Windpark, der hat 20 bis 25 Meter Schlammschicht. Und danach kommt eine Schicht, die ist zwar sehr stabil, dass sie ein Fundament halten kann, aber die ist wiederum so stabil, dass es so hart ist, dass man da sehr, sehr spezielle Bohr- und Rammtechniken braucht, um überhaupt in diesen sehr harten Boden dann ein Fundament verankern zu können. Und das macht die Ostsee natürlich kompliziert.
Habe ich das richtig verstanden? Eine 25 Meter dicke Schlammschicht?
Ja.
Gut, da möchte man ja nicht untergehen.
Ja, da sind sowieso auch noch 40 Meter Wassersäule drüber. Das heißt, wenn man da untergeht, hat man sowieso meistens schon ein größeres Problem. Da ist dann der Schlamm unten am Meeresboden für einen selber schon nicht mehr so schlimm. Aber wenn man natürlich große Technik verbauen will, dann ist das sehr, sehr schwierig, weil gerade um ein Windrad zu errichten, braucht man oft einen guten Untergrund, denn zwischendrin für die Bauarbeiten gibt es auch die Variante, dass man einen Ponton nimmt, also so ein
Schwimmkran.
Schwimmkran. Und damit der fest ist, setzt er so Stelzen auf den Boden.
Ja.
Und in diesen Schlammschichten kann man diese Stelzen gar nicht feste setzen und damit kann man diese Kräne da gar nicht einsetzen und braucht andere Installationstechniken. Und das macht es dann nochmal sehr spannend, wie man da so Großtechnik installiert.
Und in der Ostsee haben wir jetzt auch noch ein menschengemachtes Phänomen. Die Ostsee wurde viele Jahrzehnte missbraucht als Abwurffläche für Bomben, für Granaten und alles Mögliche in den Weltkriegen, aber auch zwischen den Weltkriegen, weil dort viele Manöver durchgeführt wurden, weil da militärische Versuche gemacht wurden. Mit den Hinterlassenschaften haben wir heute immer noch zu tun, oder?
Ja, die Ostsee gilt auch für große Teile der Nordsee, ist an vielen Stellen mit Altmunition belastet. Und diese Altmunition muss natürlich sicher entfernt werden, bevor man dort große Windräder installiert, bevor man Kabel in den Boden eingräbt oder andere Maßnahmen ergreift, die man braucht, um so einen Windpark zu errichten und an Land anzuschließen. Und die Bergung solcher Munitionsreste, die ist auch nicht ungefährlich. Deswegen muss man da sehr sorgfältig vorgehen. Da wird das erst alles detektiert. Dann macht man einen Plan. Was könnte das alles sein? Da werden dann auch Historiker manchmal bemüht. Ist das jetzt eher eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg oder sieht das nach einem Sprengkörper aus dem Ersten Weltkrieg aus oder wer ist sozusagen der Verursacher? Und dann muss man die beste Methode definieren, wie man das dann sicher bergen kann. Und meistens werden dann die Munitionsreste an Land sicher entsorgt und dann unschädlich gemacht.
Und da gibt es noch ein weiteres Phänomen. An der Ostsee stoßen wir dann auch manchmal auf die Hinterlassenschaften der Wikinger. Da sind manchmal Schiffe untergegangen oder die haben unterwegs ihre Schätze verloren, die sie irgendwo geraubt haben. Das findet man da auch. Dann kommen die Archäologen und machen auch ihre Untersuchungen. Jetzt schwenken wir mal zur Nordsee. Da haben wir das Phänomen von Ebbe und Flut. Das kennen wir in der Ostsee eben nicht. Und Ebbe und Flut hat genau das zur Folge, was du vorhin erwähnt hast, nämlich diese Strömungen. Wie geht man dann damit um beim Bau von Windkraftanlagen? Im Übrigen gilt das Gleiche ja auch für die Umspannplattformen, die dann da errichtet werden müssen. Welche Konsequenzen hat das dann für die Gründung dieser Anlagen in der Nordsee?
Man muss alles, was man im Boden verankert, gegen diese Strömungen sichern. Das heißt, die müssen noch tiefer im Boden verankert werden. Und man macht manchmal auch zusätzliche Maßnahmen, indem man die Wasserströmung um die Fundamentstrukturen versucht zu bremsen. Da errichtet man also ein kleines künstliches Riff oder schafft zusätzliche Steinhaufen, die die Wasserströmung mildern, damit sie nicht so viel Kräfte ausüben kann und nicht so viel von dem Boden, den man ja eigentlich behalten möchte, wegspült.
Heutzutage, und das gilt nicht nur für Windkraftanlagen auf dem Meer, sondern auch an Land, errichtet man die Windräder meistens in Windparks oder Windfarmen. Das ist, manchmal stehen da 10, 20, 100 Windräder sozusagen in der Gruppe, im Rudel, in der Landschaft herum oder ragen aus dem Meer raus. Warum ist das effizienter, diese Bündelung anstelle von einzelnen, sagen wir mal, ganz großen Windkraftanlagen? Es gibt ja auch Versuche, so ein 300 Meter Windkraftanlagen irgendwo zu errichten als Solitär.
Die Anlagen dürfen nicht zu groß werden, weil dann Kräfte, mechanische Belastungen die Lebensdauer verringern. Wir erinnern uns an Grovian. Da hat man auch im ersten Schritt auf einmal viel zu groß gebaut, auch wenn man das heute beherrscht. Aber damals war die Technik dafür einfach noch nicht so weit entwickelt. Das ist ein Grund, warum man nicht eine große Anlage errichtet, sondern lieber mehrere kleinere Anlagen, die Sinn machen. Dann errichtet man ja Windanlagen an Stellen, wo viel Wind weht. Und das ist meistens nicht nur an dieser einen Stelle, sondern auch links und rechts davon. Das heißt, man baut 3, 4, 5, 10 und an bestimmten Stellen lohnen sich auch 30 oder 40 Windräder zu errichten, weil da ein besonders geeigneter Standort ist. Und Dann gibt es natürlich auch noch den Vorteil, den Netzanschluss zu errichten, ist ja auch aufwendig. Man muss das alles bündeln, man muss das umtransformieren, damit die Übertragungsverluste geringer werden oder damit die passenden Ebenen sind für den jeweiligen Netzanschluss. Und das macht natürlich auch Sinn, wenn man das für 20 Anlagen einen Umspannpunkt errichtet, anstatt für eine Anlage dann jeweils das macht. Und dann hat man natürlich auch ein Projekt, was man betreut, und auch das verbessert die Kostenstruktur für so einen Windpark, wenn man einen Park errichtet, anstatt eine einzelne Turbine. Denn man muss sich alles neu lernen.
Mhm. Technisch gibt es ja ganz klaren Trend bei Windkraftanlagen. Think big. Also welche Quantensprünge hat es sozusagen seit den 1990er Jahren bis heute gegeben, was die Höhe und Leistung von Windrädern betrifft?
Ah, da hat der Physiker in mir natürlich ein Problem. Quantensprünge haben wir nicht, denn wir haben hier ja
Evolutionssprünge.
Eine kontinuierliche Entwicklung. Und das ist eigentlich das Erfolgsgeheimnis gewesen, dass man immer wieder in überschaubaren Schritten die Anlagen weiterentwickelt hat. Beim Grovian wollte man auf einmal 3 MW-Anlagen bauen. Man hatte eben vorher nur winzige Anlagen gebaut. Das war eine Technik, die man nicht beherrscht hat. Dann hat man mit kleinen Anlagen begonnen, in Dänemark, in ein paar anderen Stellen, hat die Erfahrung gesammelt und aus diesen Erfahrungen dann die nächst bisschen größere Anlage gebaut. Und so ist man dann von einigen 100 Kilowatt Anlagen Stück für Stück gewachsen, hat dann 1, 2, 3 Megawatt Anlagen errichtet. Und jetzt sind eben die größten Anlagen 13, 14, 15 MW. Und das ist natürlich eine tolle Entwicklung, aber die ist sehr kontinuierlich gemacht worden über die letzten 20 Jahre. Das war das Geheimnis.
Aber jetzt redet man ja schon über Windkraftanlagen mit einer Leistung von über 20 Megawatt. Die sind ja teilweise schon fest eingepreist, vorgesehen in Projekten, die so in den 2030er Jahren errichtet werden. Ist das eine Größenordnung, die technisch überhaupt noch handhabbar ist?
Technisch handhabbar, glaube ich, ist das schon. Die Frage ist, wann lohnt es sich, diese Sprünge dann auch noch zu machen und was sind die Voraussetzungen, die wir dafür haben müssen? Die Pressemitteilungen, die man hier und da liest über 20 MW-Anlagen, würde ich immer noch mit ein bisschen Vorsicht genießen. Wenn man ganz genau liest, steht da, man will das machen oder man plant das. Die Anlagen kann man heute noch nicht so einfach kaufen. Und das wird vielleicht auch noch ein bisschen dauern, weil diese 15 MW-Generation, die ist schon auch noch sehr effizient auf der einen Seite. Andersherum reizt sie das, was man aktuell an Technik hat, aber auch schon bis an die Grenzen aus. Ich glaube, dass wir weiterkommen werden, aber die Geschwindigkeit wird vielleicht etwas zurückgehen, weil die Felder, in die man jetzt eintauchen muss, die werden immer schwieriger. Und irgendwann nimmt man halt nicht mehr so schnell zu mit dem, was man besser macht, kriegt aber mehr Probleme in den Rucksack gepackt von Anlagen, die groß und kompliziert werden.
Wer ist denn momentan der technologische Treiber dieser Entwicklung? Ist das noch Europa oder sind das amerikanische Hersteller wie General Electric? Oder sind das inzwischen die Chinesen, die hier die Frontrunner sind?
Die europäischen Anbieter und General Electric ist so eine Mischung, weil die haben Technologien, die sowohl aus amerikanischen Entwicklungen kommen, als auch aus Entwicklungslaboren, die in Europa stationiert sind. Aber da ist der Westen noch sehr weit vorne, was die eigentliche Entwicklung angeht. China holt aber sehr stark auf und ist mit Prestigenummern auch dabei. Also meines Wissens ist aktuell die größte Windanlage als Prototyp, ist glaube ich eine chinesische. Aber die Technik im Sinne von, wo produziere ich mehrere hundert Anlagen, da sind die westlichen Anbieter noch eine Nasenlänge voraus. Aber das ist schon ein harter Wettbewerb und da müssen alle gucken, dass sie da ihre Position im Markt auch behalten. Und dadurch gibt es natürlich auch Weiterentwicklung, die das Ganze immer besser und stabiler macht.
Diese Technologie ist ja schon wahnsinnig beeindruckend. Die Höhe hat ungefähr die Dimension vom Eiffelturm, oder?
Ja, man erreicht fast 300 Meter an so einer Flügelspitze und das ist schon ganz schön weit oben.
Und für 300 Meter braucht man auch riesengroße Kräne, entweder an Land, wohl an Land sind die Anlagen nicht ganz so hoch, aber auf dem Meer 300 Meter hohe Anlagen zu errichten, wie kriegt man das überhaupt gestemmt? Gibt es da überhaupt genug Schiffe und Kräne, die so etwas können?
Auch bei den Errichterschiffen findet genauso eine Wachstumsentwicklung statt wie bei den Windkraftanlagen. Das heißt, mit der nächsten Generation Turbinen kommt dann auch irgendwann eine neue Generation an Schiffen und Kränen an den Markt und die Anlagen wachsen mit. Da hat sich inzwischen quasi so ein eigenes Ökosystem sich ausgebildet von Schiffen, Kränen und der Entwicklung die natürlich Hand in Hand geht. Denn es macht auch gar keinen Sinn, eine neue Turbine einzuführen, wenn die keiner installieren kann, denn dann kauft die auch keiner. Insofern gehen diese Entwicklungen gemeinsam voran. Aber da ist tatsächlich auch einiges nötig, wenn wir die Mengen, die wir installieren wollen, auch wirklich hinkriegen wollen. Dann müssen eben nicht nur Windturbinenfabriken erweitert werden, sondern brauchen wir auch mehr Schiffe, größere Hafenanlagen, mehr Transporte an Land, die ja natürlich auch die Komponenten irgendwo hinbringen. Und das ist alles ganz schön anspruchsvoll und da müssen wir noch ein bisschen Hausaufgaben machen, bis wir die Ziele, die wir uns gesetzt haben, um Deutschland zu dekarbonisieren oder auch Europa, alle ganz einfach erreichen können.
Jetzt harter Schnitt, Thema Naturschutz. Die Windkraft hat ja noch viele Kritiker. Naturschützer sehen in den Windrädern ja oftmals Vogel- und Fledermaus-Schredderei. Wie siehst du das? Sind Windräder eine Gefahr jetzt auf dem Meer, insbesondere für Zugvögel? Und wie kann man sich auch darauf einstellen? Wie kann man Windparks auf dem Meer so nicht nur konstruieren, sondern auch betreiben, sodass sie eben den Vogelzug zum Beispiel nicht über die Maßen beeinträchtigen?
Da ist in den letzten Jahren viel an Forschungs- und Erfahrungsarbeit geleistet worden und man hat sich Gedanken gemacht, welche Vögel überhaupt von den Windrädern gestört werden, weil einige Vögel fliegen in ganz anderen Dimensionen, haben ganz andere Muster, wie sie sich zum Beispiel über die Ostsee bewegen, dass sie von den Windrädern gar nicht gestört werden. Da hat man ein viel besseres Verständnis, das man heute hat, gegenüber dem vor 10, 15 Jahren. Aber es gibt in der Tat einige Vögel, einige Fledermausarten, für die sind Windräder nicht so einfach zu erkennen oder die fliegen in genau den Höhen, wo die Windräder optimal arbeiten und können dadurch gefährdet werden. Und da gibt es inzwischen auch Möglichkeiten, zum Beispiel Vogelschwärme über Vogelradar, also genauso wie man ein Flugzeug detektieren kann, kann man auch die Vögel über ein geeignetes Radarsystem erkennen. Und dann werden die Windparks entweder komplett gestoppt oder verändern ein bisschen die Betriebsmuster, je nachdem, wie groß ein Vogelschwarm ist, um zu verhindern, dass es zwischen Natur und Naturschutz, denn das ist ja auch erneuerbare Energien einsetzen, das ist ja aktiver Naturschutz, da Konflikte entstehen. Und da haben wir schon viel Entwicklung gemacht und da findet auch noch mehr statt, sodass das auch harmonisch Hand in Hand gehen kann.
Also drehende Windräder sind für Vögel gefährlicher als stehende Windräder, weil sie dann die Geschwindigkeit der Rotorblätter nicht so einschätzen können.
Genau, einige Vögel können die Geschwindigkeit der Rotorblätter nicht einschätzen oder deren Augen sind sogar gar nicht darauf geeignet, solche Geschwindigkeiten wahrzunehmen. Und für die muss man dann ein Windrad stoppen, wenn solche Vögel in der Nähe sind. Da hat eben Forschungsarbeit stattgefunden, welche dieser Vögel da Schwierigkeiten haben, die Windräder zu erkennen. Und welche dann auch Zugmuster haben, dass man sie zu bestimmten Zeiten besonders beobachten muss und dann entsprechend auch Abschaltauflagen für Windparks existieren.
Ein anderer Kritikpunkt ist der Rohstoffverbrauch. Im Turm eines Windrades ist natürlich viel Stahl verbaut. Die Rotorblätter bestehen aus speziellen Kunststoffen. Wie steht es um die Recyclingfähigkeit dieser Materialien?
Ja, so ein Windrad erzeugt eigentlich die ganze Energie, die notwendig ist, um es herzustellen, innerhalb weniger Monate. Ein bisschen davon ab, was man jetzt alles einrechnet. Dann noch die Pausenbrote der Bauarbeiter bewertet werden. Aber das ist eine ziemlich effiziente Sache, weil über die Lebensdauer des Windrades wird eine Menge positiver Energie produziert. Und die Recycling-Themen, die sind tatsächlich an bestimmten Stellen noch nicht alle gelöst. Aber so ein Turm vom Windrad, der ist eben Stahl. Den kann man hervorragend wiederverwenden. Die Rotorblätter sind glasfaserverstärkte oder Carbonelemente, die da verbaut werden. Da ist Recycling aktuell noch schwieriger. Aber auch da laufen gerade sehr vielversprechende Forschungs- und Entwicklungsarbeiten, dass da die nächste Generation der Windräder dann auch viel besser verwendet werden kann. Und parallel überlegt man sich auch, ob man nicht doch Lösungen findet, um solche Materialien dann recyceln zu können oder geeignet wiederzuverwenden.
Die Pläne für die europäischen Meere zum Ausbau der Windenergie sind ja gigantisch. In den kommenden 3 Jahrzehnten sollte ungefähr die Leistung verzehnfacht werden gegenüber heute. Mal Hand aufs Herz. Jetzt ist auch eine politische Antwort gefragt von dir. Geht das? Schafft man das innerhalb so kurzer Zeit, eine Verzehnfachung?
Da bin ich Bob der Baumeister. Jo, wir schaffen das. Das ist anspruchsvoll und da müssen wir auch noch ein paar Dinge tun. Aber alles, was notwendig ist, ist, glaube ich, machbar und ich nehme viele Menschen wahr, die das auch unterstützen und damit können wir das leisten. Ja, das geht.
Okay. Vielen Dank. Also Viel Erfolg, Bob der Baumeister und allen anderen, die in der Windindustrie arbeiten. Vielen Dank, Henrich, für diese wiederum tiefen Einblicke in die Windkraft, die Windindustrie und auch die Technologie. Ich freue mich auf unser nächstes Gespräch. Da geht es dann heiter bis wenig wolkig zu. Wir reden über die Photovoltaik und damit über die Sonne. Wer Lust auf mehr Informationen bekommen hat und etwas zum Nachlesen braucht, dem empfehle ich mein Buch Strom fürs Herz, was unsere Welt in Wirklichkeit zusammenhält, im Onlinehandel, aber auch auf Bestellung in jeder Buchhandlung zu bekommen. Und noch ein kleiner Werbeblock zum Schluss. Wer Lust hat, bei 50 Hertz zu arbeiten, wir haben viele abwechslungsreiche Jobs im Angebot in Berlin, in unserem Hauptquartier, unserem sogenannten Netzquartier, aber auch an unseren 5 Standorten in ganz Ostdeutschland und in Hamburg. Schaut einfach in unserem Jobportal nach, ob etwas Passendes für euch dabei ist. Die Webadresse findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören, liked und teilt diesen Podcast bei LinkedIn. Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Vielen Dank fürs Zuhören, euer Volker Gustedt.
Strom zum Anfassen. Spannende Einblicke in die faszinierende Welt der Elektrizität. Ein Podcast von 50 Hertz. Moderation Volker Gustedt.